Ja, hallo alle zusammen. Dieses Mal habe ich die große Ehre, uns bzw. euch in unserem Podcast einzuleiten. Nach dieser kurzen bis langen Winterpause dürfen wir euch wieder begrüßen. Noch aufgenommen im alten Jahr 2022, wohlgemerkt. Ja, heute ist der 30.12. Und wie immer starten wir mit einer Einstiegsfrage vom lieben Marian. Die wird er jetzt verkünden.
Ja, richtig. Also wir sind die Einzigen, die euch auch zwischen den Jahren gute Inhalte präsentieren wollen. Und euch wollte ich mal aus dem Anlass fragen, was ihr euch für das neue Jahr wünscht. Und wenn ihr euch das dann überlegt habt, hätte ich auch noch eine Anschlussfrage daran.
Dann auch von mir einmal willkommen zur lang ersehnten Podcast-Folge. Wir wurden ja häufiger gefragt, wann endlich wieder eine Folge kommt. Und da überrascht uns wieder mit so einer Frage, was wir uns fürs neue Jahr wünschen. Ich glaube, das wäre alles so ein bisschen wirklich auf mich bezogen. Ich hätte euch sonst auch noch gefragt, was ihr die letzte Zeit gemacht habt. Aber das hake ich dann bei mir einmal damit ab. Und zwar bin ich jetzt Fitnesstrainer geworden. Tatsächlich, seitdem wir uns jetzt das letzte Mal im Podcast gesprochen haben. Und da hoffe ich, dass ich da ein bisschen noch weiter vorankomme, dass ich da viel lerne und viel machen kann. Das heißt, da geht es wirklich in die Richtung, was ich einfach beruflich machen möchte. Felix, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin auch am Überlegen, es gibt natürlich so vieles, was man sich wünschen kann. Und da könnte man natürlich als erstes auch sagen, dass es, ja klar, mit der Karriere oder mit dem Job soll es natürlich gut laufen, das soll alles Spaß machen und so weiter. Und was aber, glaube ich, am allermeisten, wo ich mir sagen würde, das würde ich mir wünschen, ist, dass ich nächstes Mal, ja im Sommer, noch genug Zeit habe, um ja, zum Beispiel ins Sommerlager zu fahren. Das würde ich mir fürs nächste Jahr wünschen. Ihr wisst Bescheid. Das wird bei mir vielleicht knapp. Also so mit meiner persönlichen Planung. Und ich hoffe, dass das möglich ist. Und das ist eine persönliche Sache, die ich mir wünsche. Für alle, die es nicht wissen, es ist im Prinzip eine, zwei Wochen eine Freizeit, für die ich mir Zeit, für die sich jeder Zeit nehmen muss. Und manchmal ist es so, dass blöde Termine in diese Zeit fallen. Und dann ist es immer schwierig mit dem Hinkommen, ja.
Dann wünsche ich mir doch auch fürs neue Jahr, dass Felix dabei sein kann.
Sehr gut. Ja, ich wünsche mir auch generell, dass im neuen Jahr Sachen wieder besser planbar sind. Also das ist ja auch schon ein Plan, den man dann fürs Sommer macht. Und das war ja die letzten Jahre so, dass man zwar Pläne machen konnte, aber man wusste nie so genau, ob es was wird. Entweder weil Länder ihre Grenzen geschlossen haben, wegen Corona beispielsweise, oder dass andere Sachen halt einfach so von außen heraus einem die Pläne zerstört haben. Und auch jetzt kann es ja immer noch sein, und das ist natürlich auch vernünftig, man hat plötzlich Corona und bleibt dann halt einfach zu Hause, um niemanden anzustecken. Und das kann natürlich immer noch passieren, aber vielleicht kommen wir ja auch dahin, dass man sagen kann, okay, ist trotzdem ein Risiko, was womit die Welt jetzt umgehen kann. Und wenn man nicht stirbt, dann kann man seine Pläne auch so umsetzen, wie man es möchte. Das wäre ein Wunsch für mich, auch für andere, dass man wieder zufrieden Pläne machen kann und die dann auch was werden.
Ja, ich hatte das auch mitbekommen, dass zum Beispiel eine Uni-Party einmal verschoben wurde, weil deren Mitarbeiter irgendwie alle Corona hatten. Und der Nachholtermin war dann so nah vor Weihnachten, dass halt niemand mehr hingegangen ist, weil das Risiko einfach zu hoch war. Wird wahrscheinlich weiterhin auch noch so sein, dass man einfach schauen muss, wie man das Ganze handhabt, aber ja, ich glaube, das ist einfach mittlerweile ein Ding, mit dem wir alle gut leben können oder es gut hinbekommen. Und ja, private Partys und sowas funktionieren ja trotzdem alle noch ziemlich gut. Dann habe ich, das habe ich euch beiden schon geschickt gehabt, es gibt nicht nur einen Spotify-Rückblick für HörerInnen, sondern auch für Leute, die einen Podcast aufnehmen. Und da war es auch ziemlich interessant, mal zu schauen, was da für Statistiken bei sind. Und besonders schön fand ich da, dass 42 Leute uns in der Top 10 haben, bei deren Lieblingspodcasts, was ja erstmal ja eine Zahl ist, wo man sagen kann, gut, kaum jemand hört überhaupt 10 verschiedene Podcasts. Trotzdem sind wir noch bei 22 Leuten in der Top 5, was schon mal besser ist. Und für 10 Leute sind wir tatsächlich auf Platz 1. Das heißt, bei denen können wir uns natürlich besonders bedanken. Und die Statistik war da tatsächlich gerade mal, ich glaube, Oktober oder November wurde noch mit eingerechnet. Das heißt, nur 3 von 5 Folgen oder doch 3 von 5 Folgen waren mit drin. Ziemlich coole Sache und ich finde auch ziemlich lustig, dass wir unter den 30% der Podcasts sind, die am häufigsten weltweit geteilt wurden.
Nicht schlecht.
Würde ich sagen, können wir schon hart mit flexen.
Klingt auf jeden Fall gut. Ja, gerade so Ende des Jahres gibt es ja immer Statistiken. Da habe ich auch eine sehr interessante gehört, die zu unserem Titel passt. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, um euch damit zu behelligen. Tatsächlich habe ich gehört, dass von den 14- bis 17-Jährigen doppelt so viele rauchen wie in den Jahren davor. Also dieses Jahr haben doppelt so viele 14- bis 17-Jährige, die ja eigentlich nicht mal rauchen dürfen, geraucht wie davor. Und jetzt wollte ich euch mal raten lassen, wie viel Prozent ihr glaubt, rauchen. Oder sagt es nicht in Prozent, sondern jeder Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Drölfte, Zehnte.
Ich hätte, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie viele das wohl sein könnten.
Ja, das frage ich euch.
Es kommt irgendwie drauf an, ne? Ich würde also jetzt im Kopf würde ich sagen, jeder. Ich glaube, es sind doch nicht so viele, wie man dann denkt. Ich würde sagen, jeder Zehnte tatsächlich.
Okay.
10%. Aber mich würde halt interessieren, wie diese Statistik dann, also wie das ausgewertet wird. Klar, man kann Umfragen machen, ne? Aber man kann ja nicht bei Minderjährigen, man kann das ja auch nicht durch den, ja, durch den Verkauf. Ja, egal. Das,
ja. Ich hätte, glaube ich, sogar schwer gesagt, dass es mehr sind. Dann schätze ich mal, dass es, also ich hätte jetzt so gesagt, jeder 7., 8. wäre jetzt mein Tipp gewesen. Ich glaube, ich wurde sogar mit meiner Zahl jetzt noch durch deine Antwort ein bisschen hochgerissen und mit beeinflusst. Deswegen gehe ich mal in die Richtung.
Also jeder 8. wären, lass mich kurz rechnen, 12,5%, glaube ich. Jeder 7. so 14, 15%.
Genau.
Es sind auf jeden Fall jeder 7. Also 15% der 14- bis 17-Jährigen rauchen.
Das ist eine Menge, finde ich.
Und das waren vor einem Jahr 7%.
Also ist es hochgegangen durch
Corona.
Was auch immer.
Also die, genau, die Überlegungen sind halt, es sind viele Krisen, viel Stress. Und der treibt ja gerne mal in Süchte hinein. Und das hat wohl in dem Fall dazu geführt. Ist die Interpretation der Studienmacher auf jeden Fall.
Ja, aber, also keine Ahnung, ich finde, das ist schon ziemlich krass. So jedes 7. Ja, Kind, Jugendliche. Was war es von 14 bis?
17.
Bis 17. Ich überlege gerade, wie das bei uns dann damals war. Da haben welche auch angefangen zu rauchen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass es weniger waren. Wobei ich natürlich jetzt nur vom Gefühl her ausgehe und aus meiner Bubble damals.
Also soweit ich das, ich habe die Statistik jetzt nicht genau nachgeschaut für die letzten Jahre, aber ich meine, es geht kontinuierlich zurück, dieser Trend, seit Jahren und jetzt hat er sich halt verdoppelt. Da muss man dann mal drauf achten, ob sich diese Verdoppelung dann komplett durchzieht, weil Verdoppelung von 7% auf 15% ist natürlich schon viel, ordentlich, aber wenn man sich dann irgendwelche anderen Gruppen anschaut, also gerade bei einer kleinen Zahl ist die Verdoppelung ja natürlich nicht so krass, wie wenn man irgendwann mal 50% rauchen hat, die dann auf einmal 100% wären.
Ja, ist richtig. Aber es ist ja eine schöne Sache, wenn wir hier jahrelang mit dem Podcast weitermachen, dann ist das ja was Schönes, was man immer am Jahresende vielleicht mal sich angucken könnte tatsächlich, um einen Bezug auf unseren Namen hinzubekommen.
Auf jeden Fall.
Um vielleicht nicht mit sowas Negativem jetzt auch noch weitermachen zu müssen, dachte ich, könnte ich direkt auf die gute Nachricht eingehen. Da habe ich selbstverständlich wieder was rausgesucht. Und zwar 2 Sachen. Ich habe mal geguckt, jetzt zum Jahresende hin, was es vielleicht generell dieses Jahr für gute Nachrichten gab. Und habe da jetzt eine Sache aus dem Mai und eine aus dem September. Und zwar, ich fange mal im September an. Da kam nämlich raus, ich weiß nicht, sag euch die Ice Bucket Challenge noch was.
Ja, richtig. Da hat man doch damals diese eine Krankheit, die ganz selten ist, dieser Muskelschwund aufmerksam zu machen, haben sich Menschen Wassereimer mit Eis über den Kopf geschüttet.
Richtig. Die Krankheit, also die Abkürzung davon ist ALS.
Genau.
Ich meine, das war eine Erkrankung des Nervensystems.
Ja.
Und da wurden damals scheinbar 190 Millionen Euro gesammelt. Und tatsächlich haben die einen großen Beitrag dazu gegeben, dass jetzt ein Medikament ja gefunden werden konnte. Das nennt sich Relivrio oder sowas. Keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht.
Klingt wie ein Zauberspruch von Harry Potter.
Genau, das wurde zugelassen und verlangsamt zumindest jetzt schon mal den Verlauf der Krankheit. Das heißt, da wurde damals genug Geld gesammelt, 2014, dass man da jetzt ein Medikament finden konnte.
Nicht schlecht. Ja, es kam ja auch vor kurzem die Nachricht, dass 2030 ein mRNA-Krebs-Impfstoff quasi am Markt sein soll. Also, dass man, wenn man Krebs hat, sich quasi nur noch das Richtige zusammenmischt. Das Immunsystem wird dann darauf geimpft, um das mal ganz vereinfacht zu sagen, und zerstört dann seine Krebszellen ganz alleine selber, was ja das Argument vom Krebs ist, dass es das eben nicht kann. Und damit wäre der ja quasi besiegt, wenn man das mal so ganz pauschal sagen würde. Also 7 Jahre noch.
Stimmt, das ist doch die, ich sag mal, Technologie, die ja auch beim Corona-Impfstoff jetzt genutzt wurde, die so neu war, richtig?
Ja, richtig, genau, dass eben die RNA halt von diesem Coronavirus genutzt worden ist und dass dann halt entsprechend diese genetische Information von genau dieser spezifischen Tumorzelle, die man dann eben in sich wachsen hat, genutzt werden kann, um ganz spezifisch gegen diesen Fremdstoff im eigenen Körper das Immunsystem zu trainieren.
Das ist echt Hammer und echt sehr interessant. Ich finde es vor allem interessant, dass das im Prinzip, wenn das auch wirklich dann so passiert, ja, durch die Corona-Pandemie diese Forschung an diesem Impfstoff ja so vorangetrieben wurde, im Prinzip hat vielleicht, wenn das dann auch wirklich stimmt und es dann wirklich bald möglich ist, hat dann die Pandemie dafür gesorgt, dass quasi schneller ein Heilmittel gegen Krebs erfunden wird, vielleicht, man weiß es nicht. Und das wäre ja schon echt heftig, weil Krebs ist ja schon so die bekannte Todeskrankheit im Alter, oder? Also jedenfalls die meiste, von der ich höre, dass Leute daran gestorben sind.
Um auf die Nachricht jetzt nochmal zurückzukommen, hattet ihr damals bei dieser Eisbucket-Challenge mitgemacht?
Nein, natürlich nicht.
Perfekt, ich nämlich auch nicht. Das war ja irgendwie so ein Ding, dass man dann ständig auf, was hat man damals wahrscheinlich genutzt, Facebook? Oder war es, ja doch, Facebook muss das sein, markiert wurde und ich weiß nicht was. Aber irgendwie ist das da vollkommen an mir vorbeigegangen.
Ja, ich hatte auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, hätte das niemanden interessiert, wenn ich mir einmal Wasser über den Kopf geschüttet hätte. Und ich habe auch nicht das große Interesse daran gehabt, dass andere sich den über den Kopf geschüttet haben. Aber durchaus war es natürlich doch so viral, dass, ich meine, das ist jetzt auch schon 6 Jahre her.
Acht.
Dass wir auf jeden Fall das alles mitbekommen haben. Also ja.
es hat
auf jeden Fall seine Bedeutung.
Ich glaube, es haben ja auch so Prominente das teilweise gemacht. Ne? Genau. Dadurch ist das ja so ein bisschen, und ich meine, wir können ja keine Prominenz vorweisen deswegen, oder konnten es damals sowieso nicht, jetzt auch nicht, damals auch nicht. Und deswegen macht das auch keinen Sinn. Das hat, glaube ich, eher so wirklich durch so bekannte Persönlichkeiten Sinn gemacht, dass die das gemacht haben.
Richtig.
Ab wann würdet ihr sagen, dass man prominent ist?
Wenn man eigene Autogrammkarten besitzt.
Ja gut, die kannst du dir ja immer drucken lassen.
Richtig.
Ach so, also sobald du Autogrammkarten hast, bist du berühmt?
Ja, sagen wir so, wenn ich sie dann an den Mann bekomme oder an die Frau.
Also ich würde sagen, ab einem bestimmten Prozentsatz an Leuten, die dich kennen, würde ich sagen, ist man prominent.
Also wenn ich 100 Leute auf der Straße zufällig frage, ob sie dich kennen und es sagen 10 ja.
Ja, dann würde ich sagen, bin ich Promi. Okay. Das ist schon krass, also das wäre schon heftig. 100 random Leute, 10 Leute würden mich kennen, also die Wahrscheinlichkeit ist schon arschgering. Wenn du jetzt 100 Leute fragst, ob die Angela Merkel kennen, werden wahrscheinlich sehr viele sagen, ja, deswegen würde ich sagen, ist sie auf jeden Fall ein Promi.
Ja.
Wenn ich jetzt frage, kennen sie, weiß ich nicht, David, ich glaube, ja, keine Ahnung, kennen vielleicht nicht so viele, deswegen,
kommt es da natürlich auf die Stichprobengröße an, das müsste man auf jeden Fall mal vernünftig statistisch ausrechnen. Wenn ich jetzt 100 Leute nehme, ich rechne mal fest damit, dass 10 Menschen dich sowieso kennen, weil dein Freundeskreis halt diese Größe auf jeden Fall hat. Und wenn ich jetzt halt einfach diese 10 Menschen nehme und in der Innenstadt verteile und da dann 100 Leute frage und dann sind genau deine 10 Freunde dabei, bist du davon natürlich nicht prominent,
Naja, du musst halt
höchstens
die richtige
lokal prominent.
Stichprobe. Du musst halt die richtigen Stichproben wählen.
Genau, wenn ich
Das
die
muss halt.
Stichprobe richtig zähle und zufällig ausgewählte Menschen aus Gesamtdeutschland
Deutschland.
beispielsweise, dann wärst du
Ja.
auf jeden Fall in Deutschland prominent.
Ja.
Wenn ich dir jetzt aus einer bestimmten Stadt ziehen würde, dann wärst du zumindest in der gesamten Stadt prominent. Das kann man ja auch sein, eine Lokalprominenz.
Ja, genau.
Okay, ab wie viel Wiedergaben müssen wir Autogrammkarten uns drucken?
1000.
1000. Ich merke
Eigentlich.
schon, Marian hat nicht so das Verhältnis, glaube ich, dabei, weil Marian hatte auch vor unserer ersten Folge gesagt, dass er sich nach 50 Wiedergaben waren es, glaube ich, oder sogar weniger, einen Podcast, ein Mikrofon holt, die wir dann halt ziemlich schnell erreicht hatten.
Gut, einerseits brauchte ich halt auch dieses Mikrofon, wie man am Anfang gehört hat. Das heißt, das war jetzt auch nicht so eine große Wette, die ich unbedingt verlieren wollte. Andererseits, war ich tatsächlich überrascht, dass es doch so viele Interessenten gibt. Aber ich habe halt auch gehört, dass manche, die auch alleine wohnen, einfach, Menschen brauchen, die sich mit ihnen unterhalten, auch wenn sie dann nicht antworten können. Das scheint vielen Menschen tatsächlich gar nicht so wichtig zu sein, selbst am Gespräch teilzunehmen. Und alle, die dem jetzt widersprechen würden, können das ja nicht, weil sie ja nicht am Gespräch teilnehmen.
Ja, weil das hatte ich auch gehört, dass Freunde von uns, die sich den Podcast angehört haben, es richtig schrecklich fanden, weil sie halt die ganze Zeit nicht mit einschreiten konnten. Wenn wir hier irgendeinen Unsinn erzählen, müsst ihr halt damit klarkommen. Es ist halt
Wusstet ihr
einfach so.
eigentlich, dass Bananen gar nicht krumm sind, weil sie der Sonne entgegenwachsen, sondern weil die eben so tief an den Boden hängen, dass sie sich dann wieder nach oben biegen müssen?
Das ist mir neu, aber.
Das
Können
ist auf
Leute ja
jeden
auch
Fall
nichts
so. Das
gegen
stimmt
sagen?
nicht, das stimmt
Die
nicht. Doch, Felix, das
können,
stimmt.
nein, das glaube ich
Das
dir nicht.
lassen wir jetzt so stehen. Das ist halt jetzt so.
Ich glaube dir das nicht.
Das ist so.
Doch, klar, ich glaube Marian das. Ich kann auch gerne noch, wenn ihr wollt, die zweite gute Nachricht aus dem Mai teilen. Und zwar ist Tasmanien seit dem Mai diesen Jahres CO2-negativ. Das heißt, die binden mehr CO2, als dass sie welches ausstoßen. Das haben die dadurch hinbekommen, dass die Abholzung heimischer Wälder reduziert haben und sogar aufgeforstet haben. Das heißt, die sind, glaube ich, eines der wenigen Länder, die es wirklich mittlerweile geschafft haben, CO2-negativ zu sein. Ich glaube, das erste war Bhutan, wenn ich mich nicht irre. Die müssten, ich glaube, jetzt das zweite Land sein. Oder ich weiß nicht,
Die
ob es da noch eine
Tasman,
gibt.
Mann, Mann, Mann.
Ja, ey, warte mal, stopp, bevor das Bananenthema jetzt hier wegfliegt. Ich habe jetzt mal hier ein Bild von einem Bananenbaum gegoogelt. Ja, das geht gar nicht. Die kommen gar nicht an den Boden. Die wachsen nämlich nach oben, Alter. Du hast also Arsch einfach uns angelogen. Das wird jetzt eingeblendet, keine Ahnung was, Alter. Zeigen wir ein Bild von einem Bananenbaum. Die wachsen nicht Richtung Boden, deswegen stimmt es auf jeden Fall nicht, wie du das gesagt hast. Wollte ich nur mal
Nee,
anmerken.
die wachsen ja ursprünglich Richtung Boden. Und dann wird er so schwer, der Baum, und dann biegen sie sich ja wieder nach oben. Und dann sind sie ja nicht mehr am Boden.
Dann wird der Baum schwer.
Ja, weil die Banane ja größer
Richtig.
wird.
Ja,
Ja, und
dann
dann.
biegt er sich. Der kann die Früchte quasi nicht mehr tragen. Und deswegen biegen sich die Äste auf den Boden. Und damit die nicht quasi in den Boden reinwachsen, weil da können ja Tiere auch eher dran, müssen die halt nach
Ja,
oben.
das ergibt Sinn. Aber auf den Bildern ist das
Ja, dann musst du
egal.
mal kurz vor der Reife oder so noch googeln. Vor der Ernte.
Genau, weil wenn die noch
Also.
grün und klein sind, sind die auch noch wirklich so starr und spitz.
Die sind hier halt gelb und reif.
Hier eben, da sind sie natürlich schon gebogen und auch nicht mehr am Boden.
Ja.
Weil die ziehen ja den Baum auch einfach wieder nach oben dann.
Ey, das ergibt doch keinen Sinn. Da war doch kein Müll. Ist doch kack, egal wie die gebogen sind, das Gewicht ist doch das gleiche.
Das hängt aber auch so ein bisschen mit der Bananenspinne zusammen, weil die leben ja parasitär zusammen, diese Bananenspinnen und die Früchte. Und die Bananenspinne nistet sich halt erst später ein. Und der Baum hat halt Vorteile von der
Komm,
Bananenspinne
Marian, lass es,
und die
lass es.
Spinnen haben halt Vorteile von der
Lass es,
Banane.
lass
Und
es.
gerade wenn die noch jung sind, können halt die Spinnen da ihre Nester bauen, dann gehen die halt irgendwann, wenn es zu schwer wird, und dann geht er auch wieder nach oben, der Mastast.
Der
Ich habe mal einen
Mastast.
echten Bananenbaum gesehen. Bananenpalme, meine ich natürlich. Also, oder Strauch. Es gibt ja auch Bananen, die in der Erde wachsen. Es gibt ja hunderte verschiedene Arten von Bananen. Also in Indien zum Beispiel gibt es ja auch nochmal andere Bananen. Und manche Bananen wachsen halt wie Möhren so in der Erde drin. Deswegen werden die dann auch, das sind so Kochbananen, die sind dann noch grün. Die werden dann auch nicht gelb, weil die halt nicht reifen. Die isst man dann so grün. Also die kocht man natürlich noch.
Hier steht nämlich, dass es halt doch an der Sonne liegt, weil nämlich erst, wenn sie noch nicht reif sind, diese rotbraunen Blätter, die schützen und dann.
Ja, du kannst ja nicht irgendwas glauben, was im Internet steht. So wahrscheinlich ja, okay. Quelle Wikipedia oder
ja,
so.
Nein, hast du schon mal einen Bananenbaum gesehen?
Nein, nein, Baumprüfung.de.
Baumprüfung. Bäume müssen ja gar keine Prüfung machen.
Ich vergleiche mehrere Quellen.
Das ist übrigens auch eine Verarsche.
Ich vergleiche mehrere Quellen
vielleicht,
und gucke,
vielleicht hat der Bananenbaum, den du da hast, einfach die Prüfung nicht bestanden und deswegen wachsen die so komisch.
Ich werde mehrere Quellen vergleichen und dann kann man gucken, ob das stimmt.
Es kommt ja auch immer auf die Baumschule an, in der die Banane war.
Ja, und ob die dann gut die Prüfung bestehen oder nicht.
Ja, ja.
Es gibt halt auch private Baumschulen und es gibt staatliche Baumschulen.
Also hier steht es auf einer anderen Seite nochmal mit der Sonne. Hier steht es nochmal. Okay, sieht schlecht aus für dich, Maria.
Ja, ich finde auch 5 Seiten, auf denen steht, dass, keine Ahnung, Flugzeuge okay, keine Chemtrails
schick mir die.
Haben. Okay. Ja, das mache ich auf jeden Fall nach dem Podcast.
Richtig, wir posten dann einfach ein Bild in unserer Story, wo man einmal den Bananenbaum sehen kann, der auf jeden Fall auf dem Boden hängt.
Genau, noch mit Spitzenbananen.
Richtig, das werdet ihr dann bei uns auf Insta gerne folgen in der Story sehen.
Na gut, lassen wir das Bananenthema.
Sonst, wenn es an der Sonne läge, die Erde dreht sich ja um die Sonne, beziehungsweise dreht sich ja auch die Sonne um die Erde. Und dann würde ja die ganze Zeit die Banane in eine andere Richtung gucken müssen, je nachdem, wo die Sonne gerade steht. Das wäre ja Quatsch.
Naja, die Sonne ist ja trotzdem egal.
Felix sucht Quellen raus und Marian.
Die Sonne
auch.
Ist ja trotzdem immer nur quasi auf der. Nee, ja,
und dann würdest du sagen, die Sonne bleibt immer an einem Marian bestimmten Punkt?
Nein, bleibt sie nicht.
Dann wäre es jetzt nicht so grau.
Aber die Sonne bewegt sich ja auch. Ja, komm. Die bewegt sich ja auch nicht einfach so um. Es kommt ja darauf an, wie die Bäume auch jetzt ausgerichtet
die
sind.
Die Banane biegt sich auch und nicht die Sonne.
Komm, wir lassen das hier.
Okay.
Mach weiter.
Ja, du hattest so unterbrochen. Ich hatte schon
ja,
erzählt,
sorry,
bevor
das Thema verfliegt,
dass Tasmanien seit diesem Mai CO2 negativ ist.
Wahrscheinlich gibt es da jetzt auch noch mehr Bananensträucher.
Ja, die haben vor allem Bananenpalmen aufgeforstet.
Wichtig und richtig.
Ja, weil Bananen binden vor allem viel CO2 auch, wie man weiß.
Ja, je nachdem, dann ändern die ja auch ihre Farbe von grün nach gelb, wenn sie viel CO2 gebunden haben. Und deswegen werden eben diese benannten Kochbananen ja auch in CO2-arme Böden gesteckt, damit sie da halt wachsen.
Dann wurde uns eine Top 3 vorgeschlagen tatsächlich.
Danke dafür.
Das könnt ihr auch gerne weiterhin machen. Uns privat schreiben, bei Insta oder wie auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Und zwar haben wir diesmal die Top 3 der Dinge, die wir nicht in unserem Essen finden wollen. Ich sehe, Felix ist immer noch am Googeln. Ich glaube, er möchte keine krummen Bananen mehr in seinem Essen finden.
Ja, das wollte ich gerade auch sagen.
Und auch keine geraden, weil die sind ja dann noch nicht reif.
Ja, genau. Beziehungsweise die haben irgendein Problem gehabt.
Außer sind halt Kochbananen, die halt gerade bleiben, weil sie an der Erde sind. Also ich meine, man möchte ja sehr viel nicht in seinem Essen finden, wenn ich da mal anfangen darf. Halt alles, was nicht Essen ist. Das ist jetzt schwierig, die dann.
Ich würde da jetzt erstmal so auf diese Klassiker eingehen. Beispielsweise passiert es ja mal, dass man, weiß nicht,
Tomaten passiert auch häufig. Aber die habe ich ganz gerne im Essen.
Was passierte den Tomaten?
Der Mixer.
Ah, auch gut zu wissen. Jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Was natürlich so ein Klassiker ist, der auch ständig in irgendwelchen Filmen oder Cartoons genutzt wird, ist natürlich, dass irgendwelche Haare im Essen landen. Oft in der Mensa, wo man einfach nur so eine Pampe auf den Teller geklatscht bekommt. Passiert natürlich auch anderswo, dass man Essen auf den Teller geklatscht bekommt. Nee, dass man Haare im Essen findet. Und ich weiß, dass eine Person in unserem Freundeskreis ja generell Haare irgendwie super widerlich findet. Und ich glaube, wenn die im Essen dann landen, möchte man nicht haben.
Also, Mir ist es mal passiert, dass ich im Essen, ich glaube, es war in der Mensa, ich weiß nicht, in welcher Mensa, da hatte ich dann so ein Stück Metall drin, das sah aus wie so ein Stück von einer Dose, also von so einer Essen, also von so einer Konservendose. Das war richtig heftig. Also ich habe das im Mund dann halt gespürt, rausgenommen, dachte so, was ist das denn bitte? Und dann war das wirklich so ein, ja, er war relativ klein, aber war schon so ein Stück Metall, was auch scharf war, ne, relativ scharf. Und boah, das war echt, da habe ich mich aber echt ein bisschen, da habe ich mich auch beschwert. Also bin ich hingegangen, habe gesagt, ey, da war so ein Ding drin, ne, so ein, also hätte ich das verschluckt, weiß ich nicht. Habe ich den, also ich habe mich nicht beschwert, weil so bin ich eigentlich nicht.
Also hast du gesagt, das Essen war dir zu scharf.
Ja, genau, es war mir zu scharf. Aber gut, dass ich es rechtzeitig noch erkannt habe und die Schärfe nicht gespürt habe. Nee, ich habe die nur nett darauf hingewiesen, dass da ja jetzt hier das drin war und die vielleicht dann mal gucken sollen.
Ob sie denn nicht vielleicht das Geld zurückgeben.
Ob die vielleicht irgendwie eine Konservendose geschreddert, anstatt den Parmesankäse da reingerieben haben, keine Ahnung. Ja, das will man auf keinen Fall in seinem Essen finden.
Richtig. Wobei jetzt überlege ich auch, natürlich, wenn man etwas in seinem Essen findet, bedeutet das ja schon, dass es da eigentlich nicht reingehört. Das heißt, es gibt ja auch Sachen, die man vielleicht gerne in seinem Essen findet. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, esse und dann liegt da zufällig so ein 100-Euro-Schein drin, dann ist das natürlich überhaupt nicht schön und es ist auch nicht hygienisch.
Aber es ist trotzdem cool.
Aber unterm Strich wäre es schon besser, weil dann nehme ich halt den 100er und kaufe mir davon 100 andere Essen.
Ja, außer du findest so das in deinem goldenen Ribéry-Steak, dann kannst du dir davon wahrscheinlich nicht so viele kaufen.
Richtig, dann finde ich da vielleicht Gold drin. Also da sind es dann, gibt es dann doch wieder Sachen, die nicht ins Essen gehören, die man doch aber gerne drin finden würde. Ja, so Leichenteile fände ich auch überhaupt nicht schön.
Oder Zähne.
Ja, insbesondere aber auch durchaus nicht gegart und vom Menschen.
Ah, okay.
Also wenn es jetzt ein Schaf wäre, also Schaf, käme ich noch
mit. Also ein Metallstück.
Ja, genau. Aber, weiß ich jetzt nicht, so eine abgehackte Hand, wo man eindeutig sieht, so, nee, da versucht der Koch irgendwie so sein Lastat loszuwerden.
Das wäre aber auch sehr special irgendwie.
Es wäre auch übrigens eklig, wenn er versucht, seinen Lastat loszuwerden übers Essen.
Was ich in der, mal mitbekommen habe, ist, dass als für eine große Gruppe gekocht wurde, dass da blöderweise einfach in den Topf ein ganzer Knoblauchzeh einfach reingefallen ist, den man dann erstmal nicht wiedergefunden hat. Und dann hat eine Person beim Essen die wiedergefunden. Ich hätte es irgendwie ziemlich lustig gefunden, hätte die Person da drauf gebissen. Das ist leider nicht passiert. Aber die Person sah ziemlich irritiert aus, weil die nicht so ganz wusste, ob das so sein soll oder nicht.
So was habe ich mal absichtlich gemacht. Eine Knoblauchzehe in einem Essen versteckt.
Oh, nicht, dass das die gleiche Geschichte ist, Marian.
Wer weiß. Das finde ich aber, da es ja essbar ist, auf jeden Fall eine sehr, das ist machbar. Knoblauch ist auch sehr gesund, ist auch sehr lecker. Ich bin ein Freund des Knoblauchs.
Ja, das erinnert mich auch daran, das betrifft Felix und mich, vor allem, da wir da damals zusammen in einer Gruppe waren. Wir haben mal damals, als wir Teilnehmer in einem Sommerlager waren, haben wir ein Spiel gespielt, wo wir selber kochen mussten. Und dann dachten wir uns, wenn wir gewinnen wollen, wäre es ja gut, wenn die anderen vor allem schlecht dastehen, sodass wir ein bisschen rumgegangen sind und Salz auf den Nachtisch der anderen Gruppen gestreut haben. Ich weiß nicht, ob wir gewonnen haben, weil leider, das ist dann auch passiert, wir haben Gnocchis gekocht und als ich dann diesen heißen Topf nehmen wollte, wir hatten draußen gekocht, habe ich ein Tuch genommen, das so um den Topf rumgewickelt, damit ich mich nicht verbrenne und scheinbar waren da irgendwie so Ohrenkneifer oder sowas an dem Tuch, sodass wir dann leider auch Ohrenkneifer in unseren Gnocchis hatten. Das war auch sowas, was man halt nicht in seinem Essen finden wollte.
Also da bleib ich beim Knoblauch, den hätte ich lieber als Ohrenkneifer in meinen Gnocchi. Aber es gibt auch bestimmte Gnocchis, die ich ungern im Essen hätte, wenn die nämlich verschimmelt sind. Das ist mir auch schon häufig mal passiert.
Dass so einer dann verschimmelt war, meinst du?
Nee, dann so eine gesamte Packung. Also tatsächlich auch im Rahmen einer Großküchenveranstaltung, wo mehrere Kilo Gnocchi zubereitet werden sollten. Also es waren so 6, 7, 8 Kilo. Und eine Kilo-Packung Da habe ich dann, obwohl sie geschlossen war, eine verschimmelte Gnocchi drin gefunden, woraufhin wir Sorge hatten und deswegen jede einzelne Gnocchi noch einmal anschauen mussten, bevor wir sie gesiedet haben. Aber das war die einzige verschimmelte.
Habt ihr denn schon mal irgendwelche anderen Sachen noch? Felix hat von Metallstücken erzählt. Hast du schon mal irgendwas Sonderbares in deinem Essen gefunden?
Also so in Müsli oder so, Haferflocken findet man ja gern mal irgendwie so ein Steinchen. So, also das kann ich nicht ausschließen, dass ich mal ein kleines Steinchen gebissen habe in irgendeinem Essen. Irgendwo landet immer mal ein Haar, das ist nicht schön, aber.
Ja, ich habe tatsächlich. Also tatsächlich ist mir in der gleichen Mensa noch was passiert. Da habe ich was, also da habe ich was im Essen gefunden, was man eigentlich sehr oft im Essen findet, was aber in diesem Essen nicht also von mir gefunden werden wollte. Und zwar habe ich, es gab Milchreis mit Zimt und Zucker, ne? Die Story habe ich vielleicht schon mal erzählt. Und dann setze ich mich an den Tisch und esse das. Und der Milchreis hat ja natürlich ja so heftig derbste gesalzen nach Salz geschmeckt. Ja, und dann ganz klar, die haben einfach den Zucker beim Mischen des Zimt und Zuckers mit Salz verwechselt. Und deswegen war das ein extremst übersalzener Milchreis mit Zimt und Salz. Und da habe ich dann im Prinzip Salz in meinem Essen gefunden, was ich in dem Zusammenhang nicht in meinem Essen finden wollte. Bin dann hingegangen, habe die darauf hingewiesen, habe dann natürlich was neue Portion bekommen, weil wenn ich den gegessen hätte, wäre ich vermutlich gestorben.
Übersalzen.
Übersalzt. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Man will halt im Essen nichts finden, was nicht zum Essen passt, ne? So, und das ist natürlich dann.
Es kommt auch immer aufs Essen an.
Ja, klar,
Also ich
klar.
möchte ungern Insekten in meiner Schokolade finden. Gleichzeitig weiß ich aber, dass es in Schokolade eingegossene Insekten gibt. Das ist dann irgendwie so ein Madensnack oder so. Und dann wird das halt so als voll modern und cool gepriesen, weil wir jetzt alle Insekten essen müssen, weil nur so können wir unsere Proteine noch bekommen, wenn die Welt einmal untergegangen ist. Deswegen packt man in Schokolade eingeschmolzene Insekten auf die Speisekarte. Und die sind ja auch seit ein paar Jahren in der EU auch als Nahrungsmittel zugelassen. Da hat das ja so ein bisschen geboomt, dieses Insekten in Nahrungsmitteln. Und ist auf jeden Fall
Ja.
wo ich froh bin, dass ich da noch nicht zu gefragt worden bin, so konkret, ob ich sowas probieren will, weil prinzipiell bin ich eigentlich relativ aufgeschlossen, was Probieren angeht, aber das
Das
Interesse ist doch
lässt
sehr
sich ja
gering.
ändern. Kein Ding, wenn wir uns das nächste Mal sehen, fahre ich vorher kurz in den Baumarkt. Da haben die ja oft in so Terrarienabteilung einfach immer so schön in Plastikverpackung noch lebende Heuschrecken. Bringe ich dir eine Packung mit und dann sehen wir mal.
Können wir die snacken?
Aber
Ja.
tatsächlich so getrocknete, gesalzene Insekten, die hatte ich irgendwann mal probiert. Die waren gar nicht so eklig. Es war wie so Snacks, wie so Chips-Snacks.
Ich
Die waren
denke auch, es ist
knusprig.
unterm Strich nicht so schlimm, aber ich möchte trotzdem einfach. Also ich möchte es noch hinauszögern, bis die Welt untergegangen ist. Ich habe auch gehört, 2000, was 30, 40 oder 50, gibt es eh keine Fische mehr. Das heißt, dann gibt es auf jeden Fall schon wieder einen weiteren Grund, Insekten zu essen.
Es gibt so diesen Buffalo-Wurm, so heißt der. Das ist so eine Art von ja, Wurm, der irgendwie sehr, sehr nahrhaft ist und der extra gezüchtet wird, um den halt zu essen. Und der auch irgendwie wenig, ja, der wenig Platz braucht, wenig Nahrung, um halt irgendwie zu wachsen. Und
Würmer
da
brauchen
gibt
ja
es,
generell recht wenig Platz, weil sie ja so
ja,
klein sind.
man braucht ja trotzdem sehr viel Masse insgesamt, weil man muss ja das auch alles essen. Aber man muss die halt, man kann die halt in so Boxen packen und
Übereinander, ne?
dann, genau, und du kannst die halt auch artgerecht sehr leicht halten, ohne dass sie irgendwie sich unwohl fühlen. Auf jeden Fall werden die dann zu so einem Mehl verpulvert und dann werden die in Proteinriegel reingepackt und dann hast du so Proteinriegel, die auf Insektenbasis sind. Auch interessante Sache.
Erstmal einen Insektenshake nach dem nächsten Training.
Ja, das gibt's auch, die haben auch so Whey, also nicht Whey, sondern die haben halt dann Proteinpulver aus Insektenmehl.
Warmay. Was sagst du als Vegetarier dazu, Flo?
Boah, ich find's schwierig. Ich glaube, ich würde es nicht, also ich würde Insekten, glaube ich, nicht essen, weil es irgendwie für mich das Gleiche ist.
Ist das jetzt eine Ausrede, dass du sie nicht essen musst?
Das ist
Oder
jetzt die Frage.
sind es
Nee,
wirklich
an.
deine vegetarischen Argumente, die du da wirklich logisch gesehen drauf anwenden kannst?
An sich hätte ich kein Problem damit, die zu probieren, solange die natürlich, also so wie ihr sagt, so wenn die, sag ich mal, fertig als Snack da sind, hätte ich kein Problem damit, die zu essen. Ich will es halt einfach nicht. Ja, ich glaube, das trifft, also es sind ähnliche Argumente wie bei anderen Tieren bei mir.
Zumindest das Umweltargument trifft ja nicht, weil es halt eben so entsprechend vorteilhaft für die Umwelt ist.
Damit müsste ich mich ein bisschen mehr auseinandersetzen, um da zu einem Fazit zu kommen.
Noch so ein Ding, was sich ja auch 2023 ändern wird, wenn wir schon beim Thema Essen sind, sind ja auch diese Mehrwegverpackungen. Da muss in größeren, also bei Kleinbetriebe sind ausgenommen, also in eurer Pommesbude müsst ihr nicht nachfragen, aber muss jedes Essen auch in der Mehrwegverpackung angeboten werden. Und das wird auf jeden Fall spannend, glaube ich. Also ich habe schon häufig mal so, kennt man irgendwie Recap oder wie das heißt,
genau,
dass man so
sein, sogar noch hier.
Genau, dass man seinen Kaffee irgendwie bei der Bäckerei schon in so einem Mehrwegbecher hat. Aber ich bin mal gespannt, wie detailliert das sein wird. Also ob ich auch Brötchen dann in einer Mehrwegtüte bekommen muss, wenn ich mir jetzt ein Brötchen auf die Hand quasi bestelle. Oder ob es heißt, okay, das ist quasi nur die Transporttüte. Wie es aussieht zum Beispiel bei den großen Fastfood-Ketten, Burger King, McDonald's. Die sind ja definitiv nicht klein. Oder reden die sich raus, dass sie irgendwelche Franchise-Nehmer sind und eigentlich immer nur ein einzelnes Restaurant? Gibt es dann irgendwie Burger auf dem Teller? Also ich bin da sehr gespannt darauf, wie das aussehen wird. Auch bei Pizzaketten, ob die dann keine Pizzakartons mehr haben. Also es muss eben immer angeboten werden, dieser Mehrwegbehälter.
Ja, ich hoffe, dass das nicht so ein, ich sag mal, Flickenteppich wird, dass da keine Ahnung wie viele Unternehmen hinterstecken, dass man immer gucken muss, wo man das zurückgibt, weil an sich ist es ja ziemlich praktisch, dass wenn ich mir bei Bäcker A einen Kaffee hole, kann ich den Becher bei Bäcker B auch zurückgeben. So, das ja. Ist ja eigentlich ziemlich praktisch. Wenn ich dann aber pro Bäcker einen anderen Becher bekomme, ist das Ganze natürlich eher unhandlich, weil ich natürlich an verschiedenen Orten im Laufe der Zeit bin und dann immer wieder dahin laufen muss, um den zurückzugeben. Und wer weiß, ob dann nicht Leute sogar dahin übergehen, dass die diese Recap-Becher, sag ich mal, einfach wegschmeißen oder zu Hause lagern oder was weiß ich. Da muss, glaube ich, dann auch gut was gefunden werden, dass das nicht so ausartet.
Ja. Vor allem für alle, ne? Man braucht ja auch diese Masse dann. Also ich kenne diese Vital, es gibt diese Vital-Boxen irgendwie, das funktioniert im kleinen Rahmen, wenn wenige das benutzen, aber wenn jetzt alle das brauchen, dann ist vielleicht wieder was anderes, dann muss man es anders dimensionieren und so.
Ich bin auch sehr gespannt, also wer macht die sauber, ist dann ja auch die Frage, hat man dann irgendwie ganz viele, ja, wiederverwendbare Pizza-Kunststoff-Kartons und dann bestellst du dir Pizza für 5 Leute, hast da diese 5 Kartons, wer bringt die dann zurück? Oder musst du die erst sauber machen, bevor du die zurückgibst? Werden die abgeholt? Oder bestellst du dir halt Pizza, weil du halt mal kein Auto hast und sie nicht abholen kannst und auch nicht vor Ort essen willst? Und musst du dann am nächsten Tag dahin gehen und 5 Kartons wiederbringen? Oder musst du dann nochmal Pizza bestellen, damit du die wieder abgeben kannst? Also da bin ich gespannt drauf, wie das läuft.
Ja, ich kenne das von den Recap-Bechern, die kannst du auch so einfach zurückbringen, solange die nicht schon, ich sag mal, angefangen haben zu schimmeln. Aber das geht eigentlich, ich spüle dann immer einmal kurz trotzdem durch und dann bringe ich denen die und dann werden die da nochmal gespült. Die Recap-Becher, die kann ich auch, sage ich mal, solange ich will, hier behalten. Die benutze ich dann auch zwischenzeitlich zu Hause. Bei diesen Vital, Weidel, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, wovon Felix gesprochen hat. Da ist es tatsächlich so, dass man dafür eine App braucht. Um die sich auszuleihen, wo man dann auch eine Gebühr zahlen muss, wenn man die nicht schnell genug zurückgebracht hat. Hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile.
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, um nochmal den Kreis nach vorne zu schließen, wo ich mich aufs nächste Jahr freue und gespannt bin, wie das umgesetzt wird. Weil so neue Sachen, die, ich sag jetzt mal, erfunden sind, die es gibt, die eingeführt sind, ist ja auch immer spannend.
Ja, und sowas mag ich auch, also wenn so, ich nenne es jetzt mal neue Techniken oder so eingeführt werden, zum Beispiel war ich super begeistert von diesen Leihrädern in Köln, dass ich einfach mit meinem Studententicket einfach mir ein Rad für eine halbe Stunde gratis ausleihen kann und irgendwo einfach wieder hinstellen kann, so wenn ich gerade unterwegs bin, finde ich zum Beispiel super und das geht ja auch in die Richtung, dass wenn man das geil umsetzt, dass man da jeden Fall Vorteile rausziehen kann.
Innovationen sind halt immer schön innovativ.
Das finde ich ein tolles Schlusswort.
Ja, also wenn ich so auf die Uhr schaue, haben wir auch wieder eine gute Folgenlänge hinbekommen. Da gab es ja schon Beschwerden, dass die letzten Folgen teilweise zu kurz waren. Freut uns natürlich auch zu hören, dass ihr so viel von uns hören wollt.
Das lag auch einfach daran, dass wir ganz, ganz, ganz viele schlimme Sachen rausschneiden mussten. Wir dachten, es sei lang genug und dann haben wir eine Viertelstunde gekürzt und ups.
Plötzlich hatten wir nur noch 35 Minuten. Aber wenn wir hier den Schluss ziehen wollen, dann können wir, glaube ich, nur sagen, vielleicht hört ihr die Folge noch im Jahr 2022, dann einen guten Flutsch ins neue Jahr. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen dann wahrscheinlich wieder und jetzt dann auch wieder regelmäßig.
Gehabt euch wohl.
Auf bald.